Hallo und willkommen zum Podcast Elefantenreise, der Podcast für alleinerziehende Mütter, die sich ein gesundes, selbstbestimmtes und erfülltes Leben für sich und ihre Kinder erschaffen wollen. Mein Name ist Yvonne Herder, ich bin Pädagogin für Kinder- und Familienbildung und Life-Coach und heute in der Folge habe ich Clara Wrede zu Gast, um über das Thema Patchwork-Familien zu sprechen. Und aus diesem Gespräch sind tatsächlich zwei Folgen entstanden, denn Clara hat damit gestartet, erstmal ihre eigene Geschichte zu erzählen, wie sie selbst alleinerziehend geworden ist, in was für einer wirklich ungesunden Beziehungsdynamik sie sich damals befand und was sie so auf dem Weg auch für sich gelernt hat. Darum geht es dann heute in dieser Folge im ersten Teil um Claras persönliche Geschichte und all die intensiven Gefühle, die in dieser Zeit mit einhergegangen sind. Ich kann mir vorstellen, dass du dir aus Claras Geschichte selbst einiges für dich mitnehmen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören beim ersten Teil dieses Gesprächs mit Clara. Mach's dir bequem, schön, dass du heute wieder mit dabei bist und viel Spaß beim Zuhören. Liebe Clara, ich freue mich, dass du heute zu Gast bei mir bist im Podcast Elefantenreise und dass wir heute über das Thema Patchwork sprechen oder beziehungsweise der Weg von einer Einelternfamilie in eine Patchwork-Familie. Und ich denke, das ist ein Thema, welches hier total viele Einelternfamilien interessiert, viele Mamas, die derzeit noch mit ihrem Kind oder ihren Kindern alleine leben. Denn wenn ich eine neue Partnerschaft eingehe mit einem Kind oder vielleicht auch mehreren Kindern, dann ist es ja immer schon noch was anderes, als wenn sich jetzt zwei Menschen ohne Kinder kennenlernen. Du bist unter anderem Mentorin für Frauen in Patchwork-Familien. Und ich fände es total schön, wenn du dich einmal selber gern vorstellst und erzählst, was du heute machst, beziehungsweise wieso dein Weg zu deiner Patchwork-Familie war. Ich weiß ja nicht, wo du so deine Reise beginnen würdest, vielleicht mit der Schwangerschaft deines ersten Kindes. Ja, starte doch gern mal rein und erzähl, wie das dazu gekommen ist, dass du heute hier sitzt.
Genau, ja. Danke, Yvonne, für deine Vorstellung. Ich bin Mentorin, Coach für Patchwork-Mamas, für Mama, die im Patchwork leben. Und ja, für mich schließt Patchwork-Mamas eben auch schon die getrennt und Alleinerziehenden ein. Aber dann auch später, wenn man dann in einer Patchwork-Familie ist und sozusagen dann noch einen Partner hat, ob der jetzt neue Kinder hat oder nicht. Da arbeite ich eigentlich so mit verschiedenen Tools. Aber das, was ich auch festgestellt habe bei mir selbst und bei meinen Kundinnen, was einem am schnellsten, am weitesten bringt, sind eben ja, die Breathwork-Sessions und Embodied Breathwork-Sessions, wo du wirklich halt auch mit deinen Gefühlen in Kontakt kommst, die integrieren darfst, die ja endlich mal Raum bekommen dürfen. Das hilft unglaublich. Mein Weg war kein so einfacher bis hierhin. In der Schwangerschaft, haben wir gesagt, starten wir. Also ich sage jetzt immer, und das ist natürlich schwer für mich, das in derzeit so zu erzählen, wie ich direkt da gefühlt habe, weil jetzt bin ich an einem ganz anderen Ort zum Glück, kann das ganz anders auch beurteilen. Und ja, ich war schwanger und jetzt denke ich immer so dran, dass mir vorher schon oft gesagt wurde, wenn wir ein Kind zusammen haben, dann wirst du erstmal zwei Kinder haben. Um jetzt da so konkret zu werden, in der Schwangerschaft habe ich halt gemerkt, dass ich mich immer mehr alleine gefühlt habe, dass ich auch fast bei allen Terminen alleine war, bei allen Schwangerschaftsterminen. Wenn ich nicht alleine war, war es ein großes Drama, großes Theater, alles war zu viel, der Weg war zu lang, wenn das Krankenhaus angerufen hat, dass sie vergessen haben, mir noch eine Spritze zu geben und dass wir zurückkommen müssen, war das ein Riesendrama, weil ich hätte ja auch einfach alleine am nächsten Tag gehen können, muss er denn jetzt 10 Minuten nochmal zurückfahren. Und ja, also das gibt, glaube ich, einen ganz guten Einblick.
Also darf ich kurz fragen, wie lange warst du mit deinem Partner zusammen, bevor du schwanger geworden bist?
Wir waren 6 Jahre zusammen, also schon eine lange Zeit. Ja, wir haben also ja zuerst getrennt gewohnt, dann eine Weile zusammen gewohnt, dann ein gemeinsames Haus bezogen.
Und was du gerade beschreibst, war das so eine Art Desinteresse an deiner Schwangerschaft oder was glaubst du, was war das?
Ja, wahrscheinlich. Also es wurde dann auch gesagt, du wolltest das Kind, obwohl wir eigentlich das ein Jahr lang zusammen versucht haben, war ich zumindest der Meinung, dass sich dann auch beide das Kind gewünscht haben. Mir war das jetzt auf jeden Fall nicht so bewusst, dass ich jemanden dazu dränge. Und ja, aber so wurde es dann formuliert.
Das kam für dich aber dann auch quasi überraschend, also diese Wende in der Schwangerschaft, dass dein Partner da so...
Das kam für mich in dem Moment sehr überraschend. Klar, sonst hätte ich das ja auch nicht so gewählt. Und das hat sich dann auch immer mehr zugespitzt. Also er wollte dann auch an einen anderen Ort ziehen, wo ich ganz schlecht eine Möglichkeit gehabt hätte zu arbeiten. Für ihn wäre es aber besser gewesen. Und ja, ich habe halt dann immer so mit gedacht, okay, aber dann fühlt er sich vielleicht wohl an seiner Arbeit, dann geht es ihm vielleicht besser, dann ist für ihn vielleicht auch das Familienleben und alles besser. Also man hat immer so, um weiterzumachen, hat man immer alles gerechtfertigt.
Aber ich finde das so interessant, also dieses, was du gerade beschreibst, ich kenne das so sehr und ich weiß auch, dass es da so vielen so geht, deswegen finde ich das gerade voll wichtig, dieses, dass dann man anfängt, was zu suchen, womit es dann vielleicht klappen könnte, ne? Also immer diesen Wunsch nach dieser Familie, die jetzt funktioniert, nach dieser Partnerschaft, die jetzt funktioniert, dass alles so kommt, wie man sich das vorstellt und dann sich selber einmal sagt, ah, okay, aber wenn das und das jetzt vielleicht so ist oder wenn er das und das jetzt bekommt oder wenn das und das wegfällt, dann wird es vielleicht besser, dann wird es endlich klappen. Und dann immer diesem Wunsch oder dieser Sehnsucht dann so hinterher rennt und sich immer diese Wenn-Dann-Sätze sucht, oder? Ich finde, das ist ein ganz, ganz klassisches Phänomen, was schon schreibt, wenn es wirklich so eine ganz ungesunde oder gar toxische Dynamik irgendwie annimmt.
Ja, auf jeden Fall. Weil man braucht es ja, um irgendwie weiterzumachen. Man sieht ja seinen Partner nicht irgendwie als toxisch oder schlecht oder destruktiv, sonst wäre man ja nicht in der Situation. Das würde man sich ja da rausnehmen. Und ja, es wurde also schon dann für mich auch immer schlimmer. Ich wusste dann auch gar nicht, was passiert, wenn jetzt unsere Tochter auf der Welt ist. Wie soll das dann noch weitergehen? Ich habe dann auch immer wieder also Möglichkeiten gefunden, um zu sprechen, gesagt, guck mal, jetzt ist schon wieder irgendwie aus nichts eigentlich ein Streit entstanden. Wie können wir damit umgehen? Du willst doch auch nicht, dass unser Kind so aufwächst. Und dann war immer sein Satz, ja, dann fang du doch mal an damit.
Also nicht in die Verantwortung gegangen.
Nee, gar nicht. Und ich finde das ganz, ich kann das kaum so, aber ich fand es wichtig, dass ich so viel wie möglich wiedergebe, wie ich es eigentlich damals gedacht habe. Weil ich glaube, dass auch gerade viele Frauen, die vor der Entscheidung stehen oder die gerade getroffen haben, sich selbst halt auch sehr in der Schuld sehen und da sehr von den Emotionen dann auch geleitet werden, eigentlich das Beste zu wollen.
Gut, es ist natürlich auch so, darf man ja auch nicht vergessen, mit den ganzen Hormonen, also mit einer Schwangerschaft, dass wir ja auch, ich meine, wir haben ja auch noch diese Urinstinkte auch in uns. Und wenn wir natürlich schwanger sind und wir haben auch diese ganze Hormonumstellung, dass wir diesen hohen Wunsch haben nach Sicherheit und nach Harmonie und so, das ist ja auch einfach so völlig normal, ne? Umso schlimmer, wenn einem das dann irgendwie verwehrt wird und man hat hier irgendwie dann, oder ich kann mir vorstellen, dass du dann ein bisschen auch in dieser Angst warst, wo bin ich jetzt hier mit einem alleine? Das macht ja total hilflos. Oder wie würdest du beschreiben, wie hast du dich da gefühlt zu dieser Zeit schwanger und du hast das Gefühl gehabt, dein Partner übernimmt er keine Verantwortung und ja, versucht ihr das allein in die Verantwortung zu schieben, auch so mit kümmern um Arzttermin oder als du dich dann auch um deine Gesundheit gekümmert hast?
Ich glaube, das hat auch nur so gut funktioniert, weil ich immer gern die Verantwortung auch angenommen habe, in vielen Belangen. Weil Verantwortung ist ja auch eine Art Kontrolle, oder? Mhm. Dann hat man eigentlich das Gefühl, man schafft alles auch gut selber, man ist nicht irgendwie, man übergibt nicht jemand anderem die Kontrolle und die Verantwortung. Und ich glaube, das gelingt dann auch gut, das halt für sich zu nutzen, wenn man halt nicht so viel machen möchte.
Hattest du Angst?
Ja, ich hatte auch Angst. Aber das sind so Situationen, wo ich dann nicht weiß, wie viel ich darüber öffentlich sprechen darf.
Nein, ich meine auch so generell Angst. Angst vor der Geburt, Angst vor der Zukunft, Angst, was kommt.
Auf jeden Fall. Also ich hatte dann auch Angst, wie es noch weitergeht, was dann kommt, wie das denn dann ist für das Kind, einfach in so einem Umfeld aufzuwachsen, wo es halt ständig irgendwie Streit gibt. Also es waren dann so ganz komische, so ganz alltägliche Situationen, die dann zum Streit geführt haben. Also ich glaube, das kann ich sicher teilen. Das werden sicher auch viele sich darin wiedererkennen. Also da war ich schon recht hochschwanger. Da haben wir trotzdem so das Straßenfest ausgerichtet in unserem Ort. Und das war auch alles super, alles toll gelaufen. Und dann am nächsten Morgen haben wir irgendwie, da war noch meine Mutter zu Besuch bei uns, damit sie sich halt auch um unsere Hunde kümmern kann, wenn dann das Baby kommt. damit die nicht alleine sind. Und da habe ich irgendwie Eier gekocht und er hat keine Eier gegessen, nie. Und dann habe ich ihm natürlich auch keins gemacht. Und dann ist er komplett ausgerastet, hat gesagt, wieso ich ihn jetzt übergangen habe, für ihn kein Ei habe, nur für die anderen. Und ich wusste irgendwie so gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Mir tat es natürlich leid, dass er sich so quasi ausgeschlossen fühlt, aber er isst doch auch keine Eier. Und das ist so ein Beispiel, und das gab es ganz, ganz oft. Ja.
Ich weiß total, was du meinst. Und ich glaube, das ist auch teilweise unvorstellbar für Menschen, die das noch nicht so erlebt haben. Weil man oft das denkt, wenn auch so Konflikte eskalieren, oder ich sag mal, es gibt ja diesen Grundgedanken, zum Streiten gehören zwei, und wenn es eskaliert, wer weiß, was sie gemacht hat. Und wenn man aber mal in so einer Beziehung war, in der man so eine Dynamik erlebt hat, in der man mit so einem Menschen zusammen war, dann weiß man, nein, zum Streiten braucht es keine zwei, das schafft da einer ganz alleine. Und man merkt dann auch
ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, vielleicht, klar, natürlich, um den Streit weiterzutreiben, da gehören sicher zwei dazu. Und da fällt mir jetzt ein, was ich gerade letzte Woche von einer guten Freundin von meiner Mutter, sie hat mir gesagt, ja, du hattest so Pech mit dem Vater deiner Tochter. Und das, wie ich das angenommen habe, zeigt so halt, wie ich mich auch verändert habe in meinem Gedanken, mit meinem Denken in den letzten 3 Jahren. Weil vor drei Jahren hätte ich sicher gesagt, ja, ich habe totales Pech gehabt, dass mir das passiert ist. Und jetzt heute kann ich total die Verantwortung dafür auch übernehmen, wieso das so kam, wieso ich die vielen kleinen Entscheidungen getroffen habe. Vom Beginn der Beziehung, wo das natürlich noch alles viel besser war, bis zur Entscheidung, dass man ein Haus möchte, ein Kind, all dies. Da bin ich auch selbst total in der Verantwortung drin, und um auf das Thema Streit zurückzukommen, auch da hat man die Verantwortung, dann sich rauszunehmen aus dem Streit. Ja. Und als meine Tochter dann auf die Welt kam, und dann ging es natürlich weiter.
Ja, ich meine das auch mehr so mit diesem, ich habe erlebt oft, dass Menschen ja denken, wenn jemand da so komplett ausflippt, da muss ja keine Ahnung, was vorher passiert sein.
Also ja, das ist komplett recht. Und ich bin sicher auch oft ausgeflippt dann, weil ich bin auch ein impulsiver Mensch und dann bin ich auch ausgeflippt. Und es hat mir dann auch Angst gemacht. Später habe ich gedacht, oh, und hat er das vielleicht aufgezeichnet? Kann er das dann gegen mich verwenden? Halt, weil das ist ja auch was diese Menschen sehr gut können. Sie wissen genau, was dich verletzt, was dich triggert und dann, ja, was einem sozusagen auf die Palme bringt.
Das ist eben diese Spirale, und das ist halt auch eben total dieses Schwierige, dass man sich dann irgendwann auch selbst nicht erkennt, aber dann wirklich so Sachen passieren, wie du das jetzt mit dem Ei beschreibst, wo sich jeder an den Kopf fassen würde, was ist hier das Problem? So. Und am Ende geht es garantiert auch nicht auf das Ei, sondern oft ist es dann ja auch so, dass sich dann vielleicht auch gerade diese Menschen, die dann sehr viel Anerkennung und Aufmerksamkeit brauchen und eigentlich tief im Inneren, auch wenn sie nach außen vielleicht sehr stark wirken, ganz, ganz schlechtes Selbstwertgefühl haben, dass sie sich auch ein bisschen bedroht fühlen durch eine Schwangerschaft von einer Frau, dass sie plötzlich nicht mehr diejenigen sind, um die sich alles dreht, sondern jetzt dreht es sich um das Kind, und dann gehst du vielleicht zur Familie zu Besuch und dann wird auch gefragt, wie geht's dir, ne? Und dann geht es um die Mutter und so, und es geht nicht so um ihn, und dann passiert so eine Eisituation und es wird schon wieder nicht an ihn gedacht, sage ich mal so in Anführungszeichen. Das kann ich mir vorstellen, hat dich ja auch irgendwie mit verunsichert oder dazu gebracht, dass du dann vielleicht auch selbst an dir gezweifelt hast, weil wenn so Kleinigkeiten passieren und du denkst, oh, was ist jetzt hier passiert, was habe ich denn jetzt falsch gemacht, und man versucht sich ja, das Gehirn versucht sich ja eine Erklärung zu suchen, und um vielleicht diese Beziehung in Schutz zu nehmen, hast du vielleicht dann auch angefangen, dir eben eine Erklärung zu suchen, dass du auch vielleicht irgendwas falsch gemacht hast, ne? Und so gehst du immer tiefer in diese Spirale hinein.
Ja klar, also ich war, mir war auch, also ich habe dann natürlich die ganze Beziehung immer viel irgendwelche Ratgeber gelesen, was kann man selber tun, damit das besser wird, wie kann man die Kommunikation verbessern, und ganz spannend, wie unser Gehirn uns so auch schützt oder austricksen will. Ich habe mir um das Thema Narzissmus da nie groß Gedanken gemacht. Also gerade wo ich schwanger war, kam dann der Fall publik geworden mit Ines Ayoli und Luke Mockridge. Und da habe ich das erste Mal vom Begriff Gaslighting gehört dadurch. Jetzt unabhängig davon, was da richtig ist und wer da falsch ist, das können wir nicht beurteilen. Und das ist ja auch immer das Schwere, wenn man als Außenstehender steht. Aber auf jeden Fall da habe ich das erste Mal von Gaslighting gehört. Okay, Das gibt es also, das ist nicht so irgendwie, das habe ich mir nicht ausgedacht, das gibt's, okay, aber natürlich hält man ja das Beste von seinem Partner, sonst wäre man nicht mit ihm zusammen und was macht man dann? Spricht man ihn drauf an. Ich lache jetzt drüber, weil das ist einfach so. Natürlich jemand, der einen Gas leitet und der versucht, eine andere Realität vorzumachen, die nicht da ist, der wird sich ja nicht zugeben, ja, das Recht habe ich gemacht, jetzt kriegen wir aber ein Kind und jetzt bessere ich mich und dann ist alles gut.
Ja, klar.
Nee, der fühlt sich ertappt und dann wird es eher noch schlimmer. Und ja, um das so ein bisschen abzukürzen, dann die Geschichte, wo dann das Kind zur Welt kam, wird es halt einfach nur noch schlimmer. Und da war ich echt, ich habe das Zimmer halt auf dunkel gemacht, damit sie schläft. Ich war in der Nacht wach, weil dauernd irgendwie Theater war, ob dann wir jetzt putzen, ob meine Mutter putzt, wenn wir nach Hause kommen, weil sein Vater kommt, dann muss alles aufgeräumt sein. Und so Sachen zeigen einfach so, wo der Fokus lag, halt nicht auf dem Kind.
Aber das ist ja leider oft so eben auch in diesen, ja, ich nenne es jetzt mal beim Namen Gewaltbeziehung. Es ist völlig egal, ob das jetzt emotional, verbal oder körperlich ist, dass sowas wie Zusammenziehen, Schwangerschaft, Geburt, dass das alles Antreiber sind, wo es extremer wird, extremer wird, extremer wird. Wo wir von außen denken, das sind jetzt eigentlich doch Ereignisse, die irgendwie so fröhlich sind, sind tatsächlich Ereignisse, die diese Gewaltspirale bestärken. Das, was da passiert, und das ist so krass, und als ich das zum ersten Mal das so richtig erfahren habe, war das auch so für mich, ja, wie so ein Moment, wo ich dachte, ach krass, hier gibt es ein Muster. Das läuft bei vielen, also eigentlich bei allen ähnlich ab. Also natürlich ist jeder Mensch individuell, aber es ist ein Muster.
Es ist wirklich so, dass diese so Meilensteine, die schön sein sollten, und vielleicht geht es halt deswegen auch weiter, weil man sich dann als empathischer Mensch halt diese Meilensteine dann schön redet, ja. Und bei uns war tatsächlich auch schon beim ersten Zusammenziehen, hat das so eine, wie hast du es gesagt, eine Eskalationsstufe ausgelöst. Und da, ja, da war ich, damals war ich auch in der Akupunktur, weil ich immer so Kieferschmerzen hatte. Das ist auch was sich noch lange durch die Beziehung durchziehen wird. Und da hat mir, also es war auch ein Arzt, der das nebenbei gemacht hat, also ein Mediziner. Und der hat, und das wollte ich natürlich gar nicht hören, der hat mir halt ganz klar gesagt, ja, das ist nicht die Beziehung, in der sie sein sollten, die sollten sie beenden, vorher wird es ihnen nicht besser gehen. Was soll ich denn jetzt machen? Jetzt sind wir zusammengezogen, jetzt habe ich meine Wohnung aufgegeben. Das kann irgendwas, nee. Ja. Und außerdem, ja, mir tut es ja auch so leid und seine Mutter und keine Ahnung, man findet dann so 1000 Ausreden.
Aber der Körper zeigt es dir, ne? Ich glaube, auch wenn es dein Bewusstsein manchmal noch nicht wahrhaben will, der Körper zeigt es dir.
Ja.
Ich habe tatsächlich auch, während ich in einer Beziehung war, irgendwann hatte ich so, dass ich wie chronisch immer so eine Nasennebenhöhlenentzündung, Sinusitis oder wie das heißt, immer hatte, Nasennebenhöhlen zu. Und dann sollte ich operiert werden. Und dann bin ich zu einer Heilpraktikerin gegangen, weil ich dachte, boah, ich will nicht direkt unter das Messer. Ich gucke erstmal, was gibt es für eine Alternative. Und da war ich bei einer Heilpraktikerin und der musste ich dann, glaube ich, gefühlt 2 Stunden meine ganze Lebensgeschichte erzählen.
Bis es dann immer ganzheitlich angeschaut wird, gell?
Ja, und dann hat sie zu mir gesagt, ist ganz einfach, sie haben die Nase voll. Ne? Und dann hat sie mir also das auch quasi, hat sie mir das gesagt, dass ich, wenn ich nicht anfange, Grenzen zu setzen und da für mich einzustehen und so, dann wird es nicht besser gehen. Aber sie sagt, sie gibt mir jetzt was, irgendwie so Globulis von irgendeiner Pflanze, der ich zugehörig bin, der sie auch nicht, ja, also die so nach meinem Wesen ist. Und wenn ich die nehme, wird mir das leichter fallen oder so. Und dann wird das auch alles besser gehen. Und das Krasse ist, ich bin wirklich da rausgegangen, habe gedacht, okay, ich habe jetzt irgendwie 200 € in Mülltonne geworfen, weil ich so dachte, jetzt habe ich hier ein paar Globulis bekommen, was soll denn jetzt passieren? Ich habe hier
Grund. Man will es halt nicht hören, man will es einfach nicht.
Aber tatsächlich, was soll ich sagen, ich habe diese Globulis genommen. Ich habe seitdem nie wieder so eine Nasenneben, also ich hatte schon noch mal Nasennebenhöhlen zu, mal vor einem Jahr im Winter oder so, aber nie wieder so eine Entzündung gehabt. Das ist einfach nicht mehr da. Also das ist krass. Und da bin ich wirklich, muss ich wirklich sagen, ich bin da damals rausgegangen vor 5 Jahren oder wann das war und ich habe nicht dran geglaubt. Also es war kein Placebo-Effekt.
Ja, also es ist natürlich auch die Frage, sicher auch die Globulis, die haben dich dann noch unterstützt, sicher am Anfang, aber du bist ja dann auch deinen Weg gegangen. Du hast ja, dann
ja natürlich, klar. Daraufhin hat alles gefolgt, auf jeden Fall.
Der Körper ist so verbunden und das ist auch, was ich immer sehe in den Beratungen dann, das ist so krass, dass die Sachen dann entweder weggehen oder kurzzeitig zeigt sich auch was im Körper dann. Weil alles, das ganze System ist ja vertraut. der ganzen Situation, wie sie jetzt ist. Und wenn du dann was integrierst oder auflöst, wie man das auch immer nennen möchte, so loslassen finde ich immer schwierig. Klar, manche Sachen im Außen muss man vielleicht auch einfach loslassen. Mhm. Aber ich glaube, Gefühle, die wollen eher integriert werden. Und wenn man das macht, da sind schon, ja, sind schon, also ich finde es richtig krasse Sachen passiert, bis zu zum Beispiel direkt nach einer Session erstmal Gallenschmerzen.
Ja, du machst dieses Breathwork auch mit deinen Klienten?
Breathwork, ja, Body Breathwork, ja, und Gallenschmerzen stehen dafür, ja, für so, das geht so in Richtung Fremdbestimmung, dass man eigentlich den Weg geht von jemand anderem, der nicht, Und ja, klar, Schulterschmerzen, Kieferschmerzen, das haben ganz, ganz viele.
Damals beim Schwangerschafts-Yoga hatte ich irgendwo, ich glaube so an meinem rechten Fuß oder so, und ich hatte irgendwo am Fuß, hatte ich ganz krasse Schmerzen, immer so einen Druck, ich wusste nicht, was das ist. Und dann sagte die Yoga-Lehrerin zu mir, du bist wütend, geh mal in den Wald schreien. Und ich denke, was hat die denn, du bist wütend? Und dann hat sie mir gesagt, also es gibt da irgendeinen Punkt am Fuß, ich weiß gerade gar nicht genau, wie der heißt, und der steht für Wut und der steht auch im Zusammenhang, glaube ich, mit der Leber oder mit der Galle, kann auch sein, also, ne, und sagt sie, das ist unterdrückte und unverarbeitete Wut. Lern mal, deine Wut anzunehmen und lass deine Wut mal raus, dann wird das weggehen. Ich habe das auch nicht mehr, ne? Nie wieder gehabt. Aber deswegen, wie du sagst, wir sind eben Körper, Geist und Seele. Und auch wenn wir manchmal von unserem Verstand etwas nicht wahrhaben sollen, unser Körper drückt uns auch immer oder zeigt uns das immer wieder auf. Und es ist ja auch eigentlich total toll, dass das macht, weil das ist ja eine Hilfe. Ne? Es ist ja, hier, guck mal hin, mach mal und dann geht es dir besser.
Ja, ja, auch eine unglaubliche Kraft, die wir da haben, die wir dann unterdrücken.
Absolut.
Und das passiert ja auch ganz viel dann in diesen Beziehungen, in diesen Beziehungsmustern, dass man seine Wut und gleichzeitig seine Kraft eigentlich immer weiter unterdrückt, weil das darf nicht sein, das löst dann irgendwas aus. Und um jetzt so die Geschichte abzuschließen von meiner, wie es dann war nach der Geburt, und da war wieder so eine Situation, ähnlich wie mit dem Ei, war dann meine Tochter, sie hat endlich geschlafen, es war wirklich schwierig am Anfang, dann habe ich sie hingelegt, sie hat geschlafen und dann hat mein Partner ein Paket bekommen und musste das in einem 170 Quadratmeter Haus, also unendlich viele Räume, musste das genau neben dem schlafenden Kind aufmachen und ich habe wirklich ganz ruhig nur gesagt, bitte, muss das jetzt sein, mach das bitte woanders, ich bin nicht ausgerastet, gar nichts. Obwohl ich echt übernächtigt war, weil auch in der Nacht durfte das Kind nicht schreien, um niemanden zu wecken. Und ich war die ganze Zeit auf der Hut, dass ich und sie niemanden stören. Und ja, und dann habe ich gesagt, und dann ist er komplett eskaliert. Und dann, ja, er ist doch dann weggegangen, er hat es woanders gemacht. Aber ja, für mich war das dann so ein Punkt. Ich habe es dann auch mit den Hebammen angesprochen und sie haben dann auch tatsächlich mich gefragt, ob ich geschlagen werde, weil sie die Dynamik, wie sie war, wie sie sie wahrgenommen haben, haben sie so eingestuft. Ich habe dann gesagt, nein, das ist nicht so. Ja, aber waren zwei Hebammen unabhängig da und sie haben sich beide Notizen gemacht, dass sie, ja, und die sehen so, so viele Familien oder täglich, die können das schnell einordnen. Und das hat mir auch nochmal so einen Blick gezeigt, dass da wirklich was nicht gut ist.
Ich glaube, es ist auch so wichtig, ein Bewusstsein dafür zu haben für alle Frauen, dass häusliche Gewalt nicht nur Schlagen ist, ja. Das ist eine Form der häuslichen Gewalt, weil ich finde das so gefährlich, weil ich weiß, dass es so vielen Frauen so geht, die bleiben und bleiben in Beziehungen und mit Kindern und Kinder müssen dann miterleben, wie Eltern sich beleidigen und anschreien und wie die Mutter wirklich erniedrigt wird, weil das oft so dieses ist, nach dem Motto, ich habe ja erst die Erlaubnis zu gehen oder jemand ist ja erst gewalttätig, wenn wir wirklich in Form von Schlagen werden.
Ja, die Frage ist ja auch, wo beginnt denn jetzt Schlagen oder wo nicht? Und ich sag mal so, Schlagen beginnt bei einer Art, die, wenn man die anzeigt, sehr schnell verjährt. Sagen wir es mal so, das ist jetzt alles, was ich dazu sagen kann in dem Moment. Da ist die Eskalationsstufe dann auch sehr langsam oft.
Aber da hast du ja auf jeden Fall dann den Absprung geschafft. Du bist dann...
Genau, also daraufhin bin ich dann auch gegangen.
Wie alt war deine Tochter da? Darf ich da fragen, wie alt war?
Ich komme gleich dazu, war ganz spannend, als ich dann gegangen bin. Er hat dann ganz oft versucht, mich anzurufen. Und das Erste, was er mir dann in der Nachricht geschrieben hat, in der ersten, glaube ich, ersten oder zweiten Nachricht, war ihm ganz wichtig zu betonen, dass er mich nicht geschlagen hat. Mhm. Ich bin nämlich gegangen, da war er nicht da, weil das war ja alles Chaos, Drama. Mhm. Ich hatte ganz viel Blut verloren während der Geburt. Ich bin nämlich 10 Tage nach der Geburt dann auch schon gegangen. Oh. Und eigentlich, ja, mir war das gar nicht so bewusst, dass das jetzt eine Trennung sein wird. Ich habe einfach den Hintergedanken gehabt, hier, so komme ich nicht zur Ruhe, nicht für mich selber, nicht für meine Tochter. Ich muss hier raus, ich muss mich erholen, sonst kann ich mich nicht um mein Kind kümmern. Hier geht das nicht. Und ich wusste schon, dass wenn ich das mache, wenn er da ist, wird das ein Drama werden. Das Gefühl hatte ich schon. Und ja, dann hat erst 2 Stunden später oder so gemerkt, dass wir überhaupt weg sind, wo er schon wieder daheim war. Und dann hat er mich ganz oft angerufen dann, und das dann geschrieben, ja, dass ich das doch bitte sagen soll. Und ja, so später habe ich dann gemerkt, halt, er wollte einfach eine Bestätigung, dass ich ihm schriftlich bestätige, dass er mich nie geschlagen hat. Das war schon sein erster Moment, sein erster Gedanke, wo Tochter und seine Partnerin weg waren. Und der nächste dann ziemlich schnell, dass er das Haus verkaufen möchte, das gemeinsame. Das hat er dann auch 2 Tage später schon inseriert. Ja, ich glaube, das zeigt schon so ganz, ganz viel.
Ja, das zeigt ja, dass es da mal wieder gar nicht irgendwie um die Tochter ging oder auch gar nicht jetzt um die Liebe zu dir oder eurer Beziehung, sondern was er im Kopf hatte, waren ja da andere Sachen, ne?
Ja, genau. Und trotzdem hat er es nicht ausgelassen, zum Beispiel meiner ältesten Freundin zu schreiben dann direkt, ob sie denn mir gut zusprechen könnte. Er versteht gar nicht, was los sei. Und sie natürlich dann auch so voll verwirrt, was ist denn da los? Und dann hat sie dann natürlich auch und halt auch viele so Hilfsberatungsstellen, die ich kontaktiert habe auf Anraten meiner Hebamme, haben halt alle gesagt, ja, und ich wollte ja auch Eltern bleiben. Und dann habe ich das auch versucht und das ist dann noch mehr eskaliert. Ja, genau.
Okay, dann warst du also erstmal mit deiner 10 Tage alten Tochter, bist du erstmal ausgezogen. Ja, und als du dann mit deiner Tochter alleine gewohnt oder hast du irgendwie bei deinen Eltern oder bei einer Freundin gelebt?
Nee, ich bin zu meiner Familie, also habe dann bei meiner Mutter gelebt und bei meinem Bruder so ein bisschen im Wechsel, weil ich halt, für mich war das natürlich auch eine ganz, ganz krasse Umstellung, eben vorher so lange alleine, also schon mit dem Studium eigentlich alleine gelebt. Oder dann eben später mit meinem Partner, also komplett selbstständig im Job auch, wo ich komplett selbstständig war. Ich bin Architektin und war zu der Zeit Bauherrenvertreterin und habe mir das halt auch alles so schon zurechtgelegt, dass ich dann auch mit einer 60%-Stelle dann super für meine Tochter sorgen kann und da schon recht schnell in den Beruf wieder zurückgehe. Also war auch ein wirklich sehr gut bezahlter Job, also alles sehr gut geregelt, aber ich konnte halt dort nicht mehr sein. Ich konnte auch nicht alleine in dem Sinne direkt, ich habe auch gar nicht die Möglichkeit gehabt, was ja auch spannend ist. Ich habe dann Wohnungen gesucht, weil ich dann schon, als sie 4 Monate alt war, habe ich wieder 30% gearbeitet von zu Hause, damit ich einfach die Anwaltsrechnung bezahlen kann, weil ich mir da nicht helfen lassen wollte von meiner Familie. Und da habe ich dann Wohnung gesucht und da kam so nette Rückmeldung wie, oh, sie haben so schön geschrieben, vielen Dank, aber die Wohnung ist doch zu klein für sie, ihr Kind möchte doch dann bald auch ein eigenes Zimmer haben.
Na super, ne? Aber das ist ja auch so, so schlimm. Ich meine, wenn du jetzt mal überlegst, guck mal, was du in dieser Zeit alles schon mitgemacht hast, also das, was du in der Schwangerschaft schon erleben musstest, ne, und dass du dich da gar nicht sicher und wohl gefühlt hast und schon diesen ganzen Beziehungsstress dann nach der Geburt das, und wie gesagt, wir wissen, jede Frau, die ein Kind bekommen hat, weiß, 10 Tage nach der Geburt absoluter Ausnahmezustand ist, ne? Sowohl körperlich als auch mental.
Also dann von einer sehr schwierigen Geburt, ja.
Genau. Noch bist du was viel Blut verloren. Also geschwächt warst und dann, und dann Trennung und mit einem Ex-Partner an der Seite, der einem das Leben dann auch noch schwer macht und mit Anwälten und Arbeiten gehen, um Gottes Willen. Und dann denke ich mir immer noch, und zu diesem ganzen Päckchen, was man da trägt und zu dieser ganzen Verantwortung und zu dieser extrem hohen mentalen Belastung, dass es dann einem von außen noch so schwer gemacht wird, mit Wohnungssuche, mit irgendwelchen Anträgen zu stellen, mit irgendwelchen Anwaltssachen und Beweise und Unterhalt einfordern oder was auch immer alles dazukommen kann. Ich muss sagen, das finde ich so furchtbar an unserem System. Ich finde es so furchtbar. Ich habe es am eigenen Leib erlebt. Es ist eine so enorm belastende Zeit und das ist diese Zeit, die so sensibel ist, weil du gerade eigentlich so ein kleines Würmchen hast, was so viel von dir braucht, ja, was so viel Liebe, Empathie, Feinfühligkeit, Ruhe braucht und du bist ja innerlich alles andere als das in diesem Moment, ja, und das muss ich sagen, das finde ich verantwortungslos, nicht nur von den Vätern, die das betrifft, sondern auch von der Familie, die das betrifft, von der umliegenden Gesellschaft, die das betrifft, von der Institution, die das betrifft, politisch, ja, ich finde das in so hohen Instanzen mehr als verantwortungslos. Und ich
ja, das ist natürlich auch alles andere als gerecht, ja. Oder es geht ja dann schnell um Recht und ich glaube, wenn man dann mal in der Situation steht und wirklich jemand ist, der empathisch ist und alles richtig machen möchte, dann findet man sich schnell so und dann kann man natürlich sagen, entweder oh, man hat Pech gehabt und das ist alles ungerecht oder man akzeptiert das einfach ein Stück weit, wie das System.
Was hat dir geholfen dabei, das zu akzeptieren? Was glaubst du, was hat dir dabei geholfen?
Schwierig. Also für mich ist es einfach so und für mich muss es einfach weitergehen und ich kann jetzt nicht irgendwie den Käfer machen, der sich auf dem Boden auf den Rücken rollt und ja, ich muss ja da sein, auch für meine Tochter. Man kann natürlich immer weiter kämpfen und hoffen ja. auf Besserung oder hoffen auf Einsicht oder hoffen, dass ja irgendwie mit gerichtlichen Mitteln dann irgendwas durchgesetzt wird. Das kann natürlich auch funktionieren, aber man muss sich halt selber fragen, möchte ich eigentlich diesen Kampf, möchte ich diese Energie wirklich da reinstecken oder möchte ich die in mich, in mein gutes Leben, das gute Leben für mein Kind halt reinstecken und was wiegt halt mehr, ja.
Absolut, ich kann das total unterschreiben und gleichzeitig gehört da ja auch erstmal viel, viel innere Stärke zu diesen Kampf, nennen wir es mal in Anführungszeichen, es ist ja eigentlich kein Kampf, es ist ja eigentlich etwas, was dir rein theoretisch rechtlich zustehen würde, alles oder was ja eigentlich gegeben dann sein sollte und all das irgendwie.
Ist halt mit so, mit gewissen Menschen wird es halt einfach zum Kampf, also klar, den man nicht möchte, ja. Nur man denkt, es müsste doch eigentlich alles ganz klar sein, wie die Situation ist, aber es wird dann halt.
Ja. Und ich finde ja, genau dieser Punkt, all das loszulassen, was vielleicht der andere und seine Familie oder irgendwelche da über dich, Nachbarn, über dich denken, über dich reden, loszulassen, dass du vielleicht nicht das bekommst, was dir rein theoretisch vom Gesetz her zusteht, ja, loszulassen, dass du eigentlich so viel Ungerechtigkeit erfährst, ne, so viel, wo du denken würdest, boah, ich bin doch im falschen Film, das kann doch nicht sein und all das loszulassen, das ist der gesündere Weg. Aber es ist auch der schwerere Weg erstmal, im ersten Schritt, langfristig wahrscheinlich, also auf gar keinen Fall, aber im ersten Schritt ist es super schwer. Und deswegen habe ich gefragt, was hat dir dabei geholfen, weil ich weiß selber, wie schwer es war, das alles loszulassen. Also wobei ich auch sagen muss, ich finde, es gibt noch einen Unterschied zwischen loslassen und aufgeben oder so, ne? Also das finde ich, sollten wir nicht tun, wir sollten nicht aufgeben, dass uns eben rechtlich Dinge zustehen, dass es Gerechtigkeit gibt. Ich finde, das sollte man nicht aufgeben. Aber wie du sagst, diesen Kampf loslassen und darin zu vertrauen, dass sich das mit der Zeit richten wird. Ne? Und dass wenn du da nach deinen Werten handelst und wenn du deine Energie in dich und in deine gute Zukunft steckst, dass sich das dann auch alles früher oder später für dich gut lösen wird. Aber dazu gehört erstmal eine große Portion Mut und Vertrauen und viel innere Arbeit, ne?
Ja, also ich glaube, es ist einfach, wie so oft im Leben, ist das halt auch eine Entscheidung, wo will man wirklich seine Energie reinfließen lassen. Was möchte man für ein Leben, auch für sein Kind und für mich war es ganz klar, ich möchte keine Konflikte so in dieser Form nochmal erleben für mein Kind. Und da, glaube ich, war das auch, ja, wahrscheinlich in gewisser Art ein Geschenk, dass ich das so schnell so erleben durfte, wie sich das verändert hat. Für mich war das dann, also für mich gab es gar keinen anderen Weg. Also ich habe es natürlich abgewägt und das kommt ja auch schnell von außen, dass einem das ja auch nahegelegt wird. Aber ich glaube, wenn unabhängig von irgendeiner Beratung, das ist einfach meine eigene Meinung. Ich glaube, wenn jemand sich so gegen die Mutter des Kindes stellt und so gar nicht seiner Verantwortung nicht mal in der kleinsten Weise von sich aus selbst dazu bereit ist, dann wird das einfach nur ein ewiger Kampf und das Kind wird einfach viel Schaden davon tragen. Gerade wenn das so früh passiert. Genau,
ja.
Ich glaube, ja.
Ja, das ist auf jeden Fall die Dramatik dabei. Du bist also mit deiner Tochter, du hast dann allein gelebt, dann gab es am Anfang dann noch einiges, was über die Anwälte geregelt wurde, aber du hast es dann ziemlich schnell geschafft, dich dann darauf zu fokussieren, auf eure Zukunft, auf das Leben, was ihr euch jetzt zusammen aufbaut. Welche Rolle hat dein Ex-Partner dann noch gespielt? War der dann noch präsent oder war der gar nicht mehr präsent für euch?
Der war nicht mehr präsent. Also klar, wir hatten da noch diese die Auseinandersetzung wegen dem Haus, das haben wir dann geregelt irgendwann. Und da, also das dauert ja alles sehr lang. Oder beziehungsweise ich war halt nicht so mit seiner Sicht einverstanden, wollte mich da nicht so ganz so abspeisen lassen, dass ich halt nicht mal das bekomme, was ich eingezahlt hatte gemeinsam. Es war dann letztendlich nicht viel mehr. Es wurde auch auf seinen Wunsch dann so vertraglich festgelegt, diese Veränderung, dass mir das dann noch sehr viele nachträgliche Steuerzahlungen eingebracht hat, wo wir jetzt, also mein neuer Partner und ich jetzt Ende des Jahres noch die letzte tätigen werden und das dann auch dann fertig ist.
Genau. Wow. Das heißt, es gab dann keinen Kontakt mehr zu dem Vater und du bist dann mit deiner Tochter in eine eigene Wohnung gezogen?
Nee, also ich habe dann ganz spannend, also wo das dann passiert ist, ich habe mich sehr viel dann auseinandergesetzt, natürlich mit diesen toxischen Beziehungsdynamiken, wie bin ich überhaupt da reingeraten, was ist Narzissmus, wie äußert sich das, wie kommt man in so eine Beziehung rein. Ja, und etwas, was ja auch wirklich sehr häufig passiert, Frauen, die das erlebt haben, dass sich das dann direkt nochmal wiederholt. Und oft nochmal und nochmal.
Solange man es sich zumindest nicht bearbeitet, ne?
Ja.
Das ist ja so, das sagt man ja, ne? Gibt ja so den Seelenpartner, es gibt ja quasi den Wundenpartner, der hast dann.
Ja, dieses Trauma-Bonding, das dann am Anfang passiert, in so einer toxischen Beziehung. Ja, da habe ich mich ganz, ganz viel damit auseinandergesetzt, noch neben den ganzen anderen Themen, die waren. Weil für mich ganz wichtig war, dass ich meiner Tochter eine gesunde Beziehung vorleben möchte. Dass sie halt wirklich so behütet
wird. Und schön, ich erkenne da so eine Parallele, weil das war für mich damals auch, für mich war klar, als ich dann, also das war mir schon dann hochschwanger klar, da habe ich für mich so eine Entscheidung getroffen, dass ich da die Verantwortung übernehme, auch für alle Entscheidungen, die ich getroffen habe, für alles, das, was ich dazu getan habe, dass ich in dieser Situation bin, in der ich jetzt bin. Mit dieser Verantwortungsübernahme habe ich mir gesagt, okay, ich werde so lange keine neue Partnerschaft eingehen, ehe ich das nicht für mich bearbeitet habe, ehe ich nicht mein Anteil, den ich hier habe, warum ich diese Partnerschaft eingegangen bin, warum ich sie geführt habe, warum ich da manche Entscheidungen so getroffen habe, etc., ehe ich mich dem nicht angenommen habe. Ja. Dazu muss ich jetzt sagen, natürlich ist man nie mit irgendwas fertig, ne? Persönlichkeitsentwicklung und Arbeit, das geht dein Leben lang. Aber diesen Schritt dann zu gehen, sich dieser inneren Arbeit zu widmen und dann für ein gutes Leben für mich und meinen Sohn loszugehen und zu sagen, okay, und wenn ich noch mal in eine neue Partnerschaft gehe, dann möchte ich, dass mein Sohn eine gesunde Partnerschaft erlebt. Es gibt ja diesen Spruch, das Universum gibt dir so lange dieselbe Aufgabe, bis du sie löst oder das Leben. Genauso habe ich damals auch gedacht, ne? Solange ich nicht diesen Schritt gehe, dass ich mal endlich anfange, meinen inneren Keller aufzuräumen, solange wird mir im Außen immer wieder das Gleiche passieren, in unterschiedlichen Gewändern. Und das war für mich dann auch so wichtig, das zu machen. Deswegen spannend, dass das bei dir da so ähnlich war. Wenn man das so hört, denkt man sich ja, okay, man hat irgendwie gerade eine Trennung und man hat einen Säugling und eigentlich denkt man sich, man wäre komplett damit ausgelastet und wir haben dann aber noch nebenbei angefangen, uns erstmal innerlich selbst wieder zu finden und irgendwie zu bearbeiten mit, wahrscheinlich hast du dir auch Unterstützung dafür gesucht.
Ja, also ich glaube, das ist auch gar nicht, das ist auch gar kein Luxus, das zu machen oder ich glaube, das ist so. Es ist unbedingt notwendig, dass man das dann auch macht, ja, in welcher Art auch immer. Also ich kann das auch sagen, ich habe das Glück gehabt, dass mein Bruder Psychiater ist und mich da unglaublich unterstützt hat, da auch nicht locker gelassen hat. Wie es sicher gewesen wäre, wenn ich jetzt eine Woche einfach zu jemandem hingegangen wäre. Und da kann man ja immer, und das merke ich auch jetzt in meiner Arbeit, und kenne es auch von mir. Der Verstand hält einem immer gern dort im Gewohnten, im Vertrauten. Mhm. Und ja, mein Bruder hat mich eine Weile halt einfach immer täglich wieder angerufen, hat mich gefragt, ja, wie ist das jetzt? Und dann sind wir auch bestimmte Dinge durchgegangen. Das ist auch, was ich unbedingt den Frauen mitgeben möchte, wenn sie sich auch dazu entscheiden, halt sich dem entgegenzusetzen. Man muss einen anderen Weg gehen, wie man ihn bisher gegangen ist. Und das ist oft unglaublich schwer, weil man immer in dieser Rechtfertigung und dieser großen, großen Empathie ist für den Ex-Partner, der aber gar keine Empathie hat einem gegenüber eigentlich, wenn man ehrlich ist.
So, ja.
Weil sonst wäre man ja gar nicht in dieser schwierigen Situation. Und ja, das sind so ganz viele Sachen durchgegangen, wie ich mich verhalten kann, damit wir halt auch die Ruhe haben. Weil das ist oft, und das beobachte ich auch oft, dass man sich so fremdbestimmt fühlt und dem Ex-Partner so eine große Macht zuschreibt. Und wenn man die innerlich, egal ob bewusst oder unterbewusst, jedem zuschreibt, dann kann nur jede Auseinandersetzung, egal ob die im täglich ist, über den Umgang oder sogar vor Gericht, die kann nur zugunsten des Ex-Partners ausgehen, weil eigentlich in dir hast du auch das Gefühl, dass er schon gewonnen hat, dass er mächtiger ist, dass er sowieso immer Recht bekommt. Wenn du diesen Glauben hast in dir, dann handelst du gar nicht so, als würdest du schon sehen, dass du auch Recht bekommen kannst, dass du das verdient hast, dass du Recht bekommst. Mhm. Ich glaube, deswegen ist auch diese innere Arbeit, ist die so, so wichtig. Und wie du es gesagt hast, ich glaube, da kann man gar nicht am Ende ankommen. Das ist ja auch das Schöne, wir dürfen uns immer noch weiterentwickeln. Wie so eine Spirale ist es ja, gerade bei gewissen Themen, wenn die einem schon seit der Kindheit gefühlt begegnen, hat man das Gefühl, oh, jetzt ist es schon wieder, aber eigentlich begegnet man dem immer auf einem neuen Level.
Das finde ich so wichtig, was du gerade gesagt hast, und ich glaube, dass es dabei auch so, so wichtig ist, dieser sich von seinem Partner zu trennen oder sich so eine familiäre Trennung, was das ist, glaube ich, das ist viel mehr als diese räumliche Trennung oder wir regeln jetzt Umgang oder so. Es ist so wichtig, sich wirklich diese, sich emotional, energetisch und von allem her von diesem Menschen zu lösen und nicht mehr noch in diesem alten Muster drin stecken zu bleiben, dass man irgendwie vielleicht Angst hat vor demjenigen, ihm irgendeine Macht zu schreiben, die er eigentlich nicht über dich hatte, die du ihm gibst, die du schon in der Beziehung vielleicht gegeben hast. So. Und diese Trennung ist auch wichtig, wirklich rauszutreten aus diesem Kreislauf, weil viele bleiben, obwohl sie getrennt sind, noch in dem gleichen Kreislauf miteinander, in der gleichen Dynamik miteinander hängen. Und dann geht das nicht gut. Es braucht mindestens einen, der es verändert.
Es reicht schon, wenn einer sagt, nee, ich mache da nicht mehr mit, ich mache nicht mehr, ich gebe dir nicht mehr die gleichen Vorlagen, ich gebe dir nicht mehr die gleichen Muster. Wenn du das und das machst, reagiere ich nicht mehr gleich, ich reagiere anders und dann ist der andere auch erstmal. Und irgendwann, weil was ist eigentlich, was so schwierige Personen wollen? Sie haben ja, das ist ja das Gute und deswegen sind die Geschichten auch so oft so ähnlich. Sie haben gar nicht so ein großes Spektrum, in dem sie agieren. Was wollen sie? Kontrolle, Macht, Bewunderung, das ist eigentlich, was sie möchten. Ja. Und da bei der Kontrolle ist ein Angstaspekt nochmal so. Und wenn du keins dieser drei mehr bedienst, wenn sie nicht mehr in irgendeiner Form bei dir toll oder grandios oder angsteinflößend sein können, dann, so traurig es ist für die nächste Person, aber dann suchen sie sich jemand anderen, wo sie das ausleben können. Ja. Bei dir geht es nicht
mehr. Dann geht der langsame, schleichende Strudel von vorne los. Ne?
Leider, weil da gibt es ja noch die andere Seite, die sehr charmant ist und sehr, sehr schnell erkennt, was möchte das Gegenüber.
Ja, total. Wie die Psychologin Stefanie Stahl immer sagt, wenn alles doof wäre, wäre es ja einfach.
Es gibt ja keine, was ist denn schon böse, was ist denn schon richtig, was ist falsch, was ist böse, was ist gut. Das gibt es nicht. Also außer jemand ist wirklich so gefährlich, aber dann halten wir den sofort ja fern. Den holen wir uns ja nicht so nah.
Du Du hast ja mit diesen Menschen auch eben meistens, das ist ja klassisch, was man auch unter Lovebombing hört, du hast ja eine super tolle, aufregende Anfangszeit. Ja? Du hast ja das Gefühl, ich habe jetzt hier denjenigen welchen gefunden und der tut alles für mich.
Es geht halt einfach so, ne? Es geht hoch und runter, hoch und runter. Und das ist ja auch, davon wird man ja auch abhängig. Das ist ja auch eine Abhängigkeit.
Absolut. Das hat auch wirklich was mit der Dopaminausschüttung im Gehirn zu tun. Diese Ups und Downs und so.
Das eine Sucht, die man entwickelt. Und ich weiß schon, dass bei mir, also ich finde das auch, ich kenne das auch von mir früher, dass ich dann als das wieder gesucht habe und so. Das ist ja auch nicht die, ja, also da darf man auch schon ruhig so seine Muster anschauen, wie man das schon vorher gewählt hat. Und da kannte ich das von mir schon vorher auch. Und das hat mich selbst überrascht. Diese, wie du sagst, diese innere Stärke, ich habe mich da nicht so stark gefühlt unbedingt in meinem alten Kinderzimmer mit meiner Tochter. Aber ja, das ist schon auch nicht so einfach, dass man dann wirklich so die innere Stärke hat. Und obwohl der Ex-Partner jetzt sagt, ja komm, du kannst doch wenigstens wieder hier wohnen, wir können doch versuchen, Eltern zu sein. Und dann aber so eine krasse Situation schon bei der ersten Begegnung passiert, dass du halt sagst, nee, stopp und hier und nicht weiter. Und das gibt's halt auch nicht. Und dann bespricht man halt auch nichts. Dann habe ich das auch so überlegt, wie kann man das erkennen, wie kann das nicht mehr passieren, wie kann ich das schon vorher gut sehen. Und es ist ganz, also es ist aus einer, auch sage ich jetzt ganz ehrlich, war jetzt nicht unbedingt so, so eine reife Entscheidung wahrscheinlich, aber da war meine Tochter dann 6 Monate und dann hat mir eine Freundin erzählt, ja, und der hat irgendwas gepostet und er ist jetzt, ich glaube, mit einem Ferrari oder mit einem Porsche, hat sie gesagt, unterwegs. Und eben, das war dann 6 Monate später für mich. Und dann habe ich gesagt, das hat mich so geärgert, also nicht, das war mir wirklich in dem Moment schon egal, was er macht, das wusste ich da schon. Und aber so, und ich bin jetzt hier mit unserer Tochter alleine, kümmere mich um sie, kann irgendwie gar nichts machen. Und er genießt sozusagen sein Leben, wie auch immer, wie viel so toxische Personen wirklich genießen können.
Und hat dich ja finanziell mehr oder weniger ausbluten lassen, ne? Oder du hast ja finanziell nichts erhalten?
Nee, habe ich nicht. Habe ich aber auch nicht gefordert. Also ich habe doch, also ich habe das für das Haus, dass das einigermaßen fair abläuft, das habe ich gefordert. Darum habe ich auch gekämpft und es war leider auch ein Kampf. Also es wurde schnell ein Kampf. Ich habe es versucht, dass wir uns einigen vorher. Das war nicht möglich. Ist ja klar, ich war natürlich die Böse in dem Moment und ist klar. Ja, und dann habe ich mich kurz entschlossen auf so einer Dating-Seite dann angemeldet und habe dann, war dann ganz ein lustiger Zeitvertreib, sollte das einfach nur sein, nebenbei und zu gucken, kann ich so Muster schon erkennen, erkenne ich schon vom Foto. Vielleicht versteht man das, wenn man halt auch in dem Moment so ist und versucht, sich daraus zu lösen, möchte man natürlich auch gucken, trifft man jetzt bessere Entscheidungen.
Und ob Clara jetzt eine bessere Entscheidung getroffen hat, das erfährst du im nächsten Teil. Freitag in 2 Wochen erscheint der 2. Teil dieses Interviews mit Clara, wo wir tiefer einsteigen in das Thema Patchwork-Familien, wie Clara ihren heutigen Mann kennengelernt hat und was das ganze Thema Patchwork so mit sich bringt und wie sie auch heute Frauen auf diesem Weg in ein erfülltes Patchwork-Leben unterstützt. Du darfst entspannt sein. Ich freue mich auch, wenn du dann wieder mit dabei bist. Hinterlass mir und Clara gern eine positive Bewertung. Hinterlass diesem Podcast gern eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Und ich freue mich natürlich immer von dir zu lesen bei Instagram unter @elefantenreise. Vielen, vielen Dank, dass du diese Zeit genommen hast, hier zuzuhören. Vielen, vielen Dank, dass du für ein gutes Leben für dich und dein Kind, für dich und deine Kinder losgehst. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Deine Yvonne.